Ja, herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für diesen großartigen Auftritt und für diesen großartigen Beginn der Konferenz.
Die erste Rede, die Eröffnung von Angela Merkel. Herr Professor Hacke, bevor jetzt sozusagen der russische Präsident hier aufs Podium tritt, kurz die Frage, wie bewerten Sie den Auftritt und die Diskussion jetzt von Angela Merkel?
Also ich finde, die Rede von ihr war außerordentlich konzentriert. Sie schien sehr entschlossen, zeigte vor allem, das war zu erwarten, ihre Bereitschaft für das Engagement und aufmerksam zu machen auf die neuen globalen Fragen Klima, Umwelt, Energie und hat sich auch sehr dezidiert geäußert mit Blick auf den Nahen Osten. Das hatte ich so eigentlich nicht erwartet, aber sie hat einen Schwerpunkt gesetzt Nahost. Dann auch erstaunlich, dass sie Afrika sehr deutlich ansprach mit den Krisenregionen und auch das war überraschend, fand ich, die chinesische Rolle und das chinesische Auftreten in Afrika sehr kritisch beurteilt.
Sehr verehrte Zuschauer, Wladimir Putin hat also das Podium jetzt schon betreten und damit gehen wir auch wieder zurück.
Den Präsidenten der Republik Russland hier auf dieser 43. Konferenz willkommen zu heißen. Herr Präsident, Ihr Besuch findet zu einem strategischen wichtigen Zeitpunkt statt. Erstens sind wir ja dabei, die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland inhaltlich weiterzuentwickeln, weil die Geschichte gezeigt hat, wie entscheidend die Beziehungen Deutschlands und Russlands für diesen Kontinent sind. Zum anderen hat Deutschland jetzt die EU und die G8-Präsidentschaft übernommen und in dieser Zeit beginnen Verhandlungen über einen neuen Partnerschaftsvertrag zwischen der Europäischen Union und Russland und Russlands Beitritt zur WTO sollte besiegelt werden. Das ist eine Anfrage an unsere amerikanischen Freunde. Der Energie- und Ressourcenreichtum Russlands ist auch für die Europäische Union und für Deutschland im Besonderen von wachsender Bedeutung. Und die internationale Verantwortung und das Mitwirken Russlands bei der friedlichen Regelung internationaler Konflikte ist unverzichtbar. Die Frau Bundeskanzlerin hat das sehr deutlich angesprochen. Deshalb freuen wir uns, dass Sie hier sind und deshalb freuen wir uns auf Ihre Rede. Bitte.
Danke Ihnen sehr, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Herr Talcik, sehr geehrte Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Einladung zu einer solchen repräsentativen Konferenz, die Politiker, Militärs, Unternehmer und Experten aus über 40 Ländern der Welt versammelt hat. Der Format der Konferenz gibt mir die Möglichkeit, übertriebener Proteste sowie der Notwendigkeit mit gewohnten, angenehmen, aber leeren diplomatischen Floskeln zu sprechen, auszuweichen. Dieser Format ermöglicht es mir, das zu sagen, was ich wirklich über die Probleme der internationalen Sicherheit denke. Und wenn meine Rede meinen Kollegen überaus polemisch akut erscheinen oder nicht korrekt genug, so bitte ich Sie, mir das nicht übel zu nehmen. Es ist ja nur eine Konferenz und ich hoffe, dass nach 2-3 Minuten meiner Rede Herr Talcik hier nicht das rote Licht einschaltet.
So.
Bekanntlich ist die Problematik der internationalen Sicherheit viel breiter ausgelegt als die Fragen der militärpolitischen Stabilität. Das beinhaltet die Stabilität der Weltwirtschaft und Überwindung der Armut, wirtschaftliche Sicherheit und die Entwicklung des Zivilisationsdialoges. Dieser allumfassende, unteilbare Charakter der Sicherheit wird in seinem wichtigsten Grundsatz dargelegt. Die Sicherheit eines jeden Einzelnen bedeutet Sicherheit für alle. Wie bereits in den ersten Tagen des ausgebrochenen Zweiten Weltkrieges Franklin Roosevelt ausgeführt hatte, wo auch immer der Frieden verletzt wird, ist die Welt gefährdet. Diese Worte behalten ihre Aktualität auch heute. Davon zeugt übrigens auch das Thema der heutigen Konferenz, die hier steht, aufgeschrieben steht, globale Krisen, globale Verantwortung. Erst vor 2 Jahrzehnten war die Welt ideologisch und wirtschaftlich gespalten. Und seine Sicherheit wurde von riesigen strategischen Potenzialen zweier Supermächte bewerkstelligt. Die globale Gegenüberstellung hat die überaus akuten Fragen wirtschaftlicher und sozialer Natur an den Rand der internationalen Agenda gedrückt. Und auch wie jeder Krieg hat der Kalte Krieg Blindgänger nach sich gelassen. Ich meine hier ideologische Stereotype, doppelte Standards, andere Schablonen des Blockdenkens. Die nach dem Kalten Krieg vorgeschlagene monopolare Welt hat auch nicht stattgefunden. Die Geschichte der Menschheit kennt natürlich auch Perioden eines monopolaren Zustandes und des Bestrebens zur Weltherrschaft. Was gab es nicht alles in der Geschichte? Doch aber was bedeutet eine monopolare Welt? Wie man diesen Begriff auch verschönern mag, bedeutet er letztendlich in der Praxis nur eines. Es ist ein Machtzentrum, ein Kraftzentrum, ein Entscheidungszentrum. Es ist die Welt eines Herrschers, eines Souveräns. Und letztendlich ist es vernichtend, nicht nur für alle, die sich im Rahmen dieses Systems aufhalten, sondern auch für den Souverän selber, weil es ihn von innen zerstört. Das hat nichts mit der Demokratie zu tun, weil die Demokratie bekanntlich die Macht der Mehrheit bei gleichzeitiger Achtung der Positionen der Minderheiten bedeutet. Übrigens, jeder erste Beste ist bereit, Russland der Demokratie zu belehren. Aber selber möchte man nicht lernen. Ich bin der Auffassung, dass für die moderne Welt das monopolare Modell nicht nur unannehmbar, sondern überhaupt unmöglich ist. Und nicht nur, weil bei einer monopolaren Welt der modernen Welt weder wirtschaftliche noch soziale Ressourcen mangeln wird. Und was noch wichtiger erscheint, ist dieses Modell an sich selber nicht funktionstauglich, weil es in ihrer Grundlage keine moralischen und ethischen Grundsätze der modernen Zivilisation gibt. Dabei sind alle aktuellen Geschehnisse, die, und wir haben das bereits angesprochen, das ist die Konsequenz der Versuche der Einführung eben dieses Konzeptes der monopolaren Welt. Und was ist das Ergebnis? Einseitige und im Grunde genommen unlegitimierte Aktionen haben keine Problemlösungen herbeigeführt. Mehr noch, sie wurden zu Generatoren neuer menschlicher Tragödien und Spannungsherde. Sie können selber urteilen. Es gibt ja nicht weniger Kriege lokaler und regionaler Konflikte. Und in diesen Konflikten kommen sogar mehr Menschen um als früher. Viel mehr. Viel mehr. Heute sind wir Zeugen einer fast durch nichts gezügelten übermäßigen Militäranwendung in internationalen Anliegen. Einer Gewalt, die die Welt in die Tiefe der reihenweise aufforderten der Konflikte stürzt. Im Ergebnis mangelt es an Kraft, eine komplexe Lösung für keines dieser Konflikte herbeizuführen. Auch deren politische Lösung wird unmöglich gemacht. Wir sehen auch vermehrt die Verachtung grundlegender Grundsätze des Völkerrechts. Mehr noch, die einzelnen Normen und im Grunde genommen fast das ganze Rechtssystem eines einzelnen Staates, natürlich in erster Linie der USA, ihre politischen Grenzen fast in allen Bereichen überschritten hat, im Wirtschaft, Politik, humanitären Bereich und so weiter. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Wem wird das schon gefallen? In den internationalen Anliegen wird man immer öfter mit dem Bestreben konfrontiert, die eine oder andere Frage ausgehend von der sogenannten politischen Zweckmäßigkeit zu entscheiden, die sich auf die laufende Konjunktur abstützt. Und das ist natürlich außerordentlich gefährlich und führt dazu, dass sich niemand in Sicherheit fühlt. Ich möchte es betonen, niemand fühlt sich sicher, weil keiner sich hinter dem internationalen Recht verstecken kann. Eine solche Politik ist natürlich ein Katalysator des Wettrüstens. Die Obrigkeit des Kraftfaktors nähert unumgänglich das Bestreben einiger Länder zum Besitz von Massenvernichtungswaffen. Mehr noch, es sind grundsätzlich neue Gefahren entstanden, die auch früher bekannt waren. aber heute einen umfassenden Charakter erlangt haben. Wie sagen wir, der Terrorismus? Ich bin überzeugt, dass wir an jenem Schwellenmoment angelangt sind, wo man sich sehr ernsthafte Gedanken über die ganze Architektur der globalen Sicherheit machen muss. Und dabei sollte man von der Suche nach einem vernünftigen Gleichgewicht zwischen den Interessen aller Subjekte des internationalen Rechts ausgehen sollte. Insbesondere jetzt, wo die internationale Landschaft sich sehr schnell ändert. Sie ändert sich aufgrund der dynamischen Entwicklung einer ganzen Reihe von Staaten und Regionen. So ist das gesamte BIP Indiens und Chinas gemessen an der Vergleichskaufkraft ist bereits höher als das der USA. Und der nach gleichem Prinzip rechnete BIP der Staaten der BRIC-Gruppe Brasilien, Russland, Indien und China übertrifft bereits das BIP der Europäischen Union. Und nach Schätzungen der Experten wird diese Kluft in absehbaren historischen Perspektiven nur weiter anwachsen. Man sollte daran nicht zweifeln, dass das Wirtschaftspotenzial neuer Zentren des Weltwachstums sich unweigerlich in politischen Einfluss konvertieren wird und auch auf die Multipolarität stärken. In diesem Zusammenhang wächst ernsthaft die Rolle der multilateralen Diplomatie. Offenheit, Transparenz und Voraussagbarkeit sind in der Politik haben keine Alternative. Und die Gewaltanwendung sollte wirklich zu einer Sondermaßnahme werden, wie auch die Anwendung der Todesstrafe in Rechtssystemen einiger Staaten. Heute sind wir Zeugen aber einer Situation, wo die Länder, in welchen die Anwendung der Todesstrafe sogar in Bezug auf Mörder und andere besonders gefährliche Kriminelle verboten ist. Trotzdem, solche Länder beteiligen sich sehr leicht an militärischen Abenteuern. Und doch in diesen Konflikten kommen Menschen um, Hunderte, Tausende friedlicher Menschen. Doch dabei entsteht die Frage, ob wir unbeteiligt auf die einzelnen Konflikte schauen sollten, auf die Machenschaften von Tyrannen, autoritären Regime, auf die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Eben das lag ja im Grunde der Frage, die an die Frau Bundeskanzlerin gestellt wurde von Herrn Niedermayer. Habe ich das richtig verstanden? Und natürlich ist das eine ernsthafte Frage. Ob wir unbeteiligt das alles betrachten sollen? Natürlich dürfen wir das nicht, natürlich nicht. Aber ob wir über Mittel verfügen, um diesen Gefahren entgegenzuwirken? Natürlich haben wir solche. Man sollte sich nur an die jüngste Geschichte erinnern. Es erfolgte doch ein friedlicher Übergang zur Demokratie in unserem Lande. Es hat ja eine friedliche Transformation des Sowjetregimes stattgefunden. Eine friedliche Transformation. Und was für eines Regimes mit welch großem Potenzial an Waffen, einschließlich Atomwaffen? Und warum ist es jetzt notwendig, bei jeder passenden Gelegenheit zu bombardieren und zu schießen? Sollte es denn bedeuten, dass unter den Bedingungen des Ausbleibens der Gefahr der gegenseitigen Vernichtung es uns an politischer Kultur, der Achtung der Demokratie und Rechtswerte mangelt? Ich bin überzeugt, dass das einzige Mechanismus der Beschlussfassung zur Nutzung der Gewalt als der letzte Instanz nur der Statut der UNO sein kann. Und in diesem Zusammenhang habe ich entweder nicht verstanden, was gesagt wurde, erst vor kurzem von unserem Kollegen, dem italienischen Verteidigungsminister, oder hat er sich woanders ausgedrückt. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass die Gewaltanwendung nur legitim sein kann, wenn der Beschluss von der NATO gefasst worden ist oder in der Europäischen Union. Wenn er wirklich einer solchen Auffassung ist, so haben wir mit ihm verschiedene Standpunkte. Oder ich habe mich verhört. Legitim kann man Kraftanwendung nur dann erachten, wenn dieser Beschluss auf der Grundlage und im Rahmen der UNO gefasst wurde. Und man sollte die UNO weder durch die NATO noch durch die Europäische Union ersetzen. Und wenn die UNO real die Kräfte der internationalen Völkergemeinschaft vereinigen wird, dann wird sie viel besser auf die verschiedenen Ereignisse reagieren können. so kann sich die Situation dann ändern. Andernfalls wird die Situation nur in die Sackgasse getrieben und es werden vermehrt schwere Fehler begangen. Natürlich soll man es herbeiführen, dass das Völkerrecht einen universalen Charakter, Verständnis und Anwendung hat. Und man darf nicht vergessen, dass die demokratische Handlungsart in der Politik auf jeden Fall Diskussion und eine eingehende Beschlussverfassung beinhaltet. Sehr geehrte Damen und Herren, die potenzielle Gefahr der Destabilisierung in der nationalen Beziehung ist auch mit der Stagnation im Bereich der Abrüstung verbunden. Russland tritt auf für die Wiederaufnahme des Dialogs zu dieser wichtigsten Frage. Es ist sehr wichtig, dass hier die international rechtliche Basis dieses Prozesses hergestellt wird. Dabei ist es notwendig, die Kontinuität dieses Prozesses sicherzustellen. Wir haben es mit den USA vereinbart, Kürzungen unserer Kernwaffen bis auf 2200 Atomsprengsätze auf strategischen Trägern zu kürzen zum 31. Dezember 2012. Russland wird strikt ihren Verpflichtungen nachkommen. Wir hoffen, dass unsere Partner genauso transparent arbeiten werden und nicht für den Fall der Fälle für einen schwarzen Tag ein paar hundert Kernsätze beiseite legen werden. Und wenn heute der Verteidigungsminister der USA erklärt, dass er keine dieser Sprengsätze weder auf dem Lager noch unter dem Kissen noch unter der Decke aufhalten wird, so schlage ich vor, dass wir diese Worte stehen begrüßen. Russland beabsichtigt auch in der Zukunft sich strikt an das Vertragswerk über die Dienstverbreitung von Kernwaffen zu halten. Die Grundlagen, die in diesem Dokument festgelegt sind, haben einen universellen Charakter. Ich möchte Sie daran erinnern, dass in den 80er Jahren die UdSSR und USA einen Vertrag unterzeichnet haben über die Liquidierung einer ganzen Klasse von Raketen mittlerer und kleinerer Reichweite. Doch einen universellen Charakter hatte dieses Vertragswerk nicht. Und heute ist schon eine Reihe von Ländern im Besitz solcher Waffen. Republik Korea, Volksrepublik Korea, Israel, Iran, Pakistan, Israel. Viele andere Länder erarbeiten solche Systeme und planen, diese instand zu setzen. Und nur die USA und Russland tragen Verpflichtungen, keine ähnlichen Systeme aufzubauen. Es ist klar, dass unter diesen Bedingungen wir gezwungen sind, über die Sicherstellung unserer eigenen Sicherheit Gedanken zu machen. Dabei sollte man es nicht zulassen, dass neue destabilisierende, hochtechnologische Waffenarten erarbeitet werden. Ich spreche da nicht von den Maßnahmen zur Vorbeugung neuer Bereiche der Konfrontation, insbesondere im Weltraum. Doch die Star Wars
sind keine Fiktion, schon, sondern Realität. Noch in den 80er Jahren haben unsere amerikanischen Partner einen Satelliten abgefangen. Die Militarisierung des Weltraums ist nach Ansicht Russlands kann unvorausschaubare Folgen provozieren für die Weltgemeinschaft. Keine geringer als der Beginn der Nuklear-Ära. Und wir haben mehrmals Initiativen unterbreitet, die Nichtstationierung der Waffen im Weltraum zu bewerkstelligen. Ich möchte heute Sie darüber unterrichten, dass wir einen Vertragsentwurf über die Nichtstationierung der Waffen im Weltraum vorbereitet haben. In der nächsten Zeit werden wir das als offiziellen Vorschlag unseren Partnern unterbreiten. Lassen wir uns daran gemeinsam arbeiten. Beunruhigen ebenfalls die Pläne der Stationierung der Elemente des Raketenabwehrsystems in Europa. Wem nützt das? Das bringt ja doch unausweichlich ein weiteres Wettrüsten. Ich bezweifle, dass dieses Wettrüsten für Europäer selbst nützlich ist. Die Raketen, die wirklich Europa bedrohen würden, mit der Reichweite von 5.000 bis 8.000 Kilometern, haben keine der sogenannten Problemstaaten. Und Und keiner wird das in der absehbaren Perspektive haben. Und das nicht, nicht abzusehen ist. Auch ein hypothetischer Raketenangriff, zum Beispiel aus Nordkorea auf die, das Territorium der Vereinigten Staaten oder Westeuropa, das widerspricht doch offensichtlich den Gesetzen der Ballistik. Wie man in Russland sagt, mit der rechten Hand nach dem linken Ohr zu greifen. Und hier in Deutschland kann ich ja nicht umhin, auch den kritischen Zustand des Vertrags für konventionelle Streitkräfte in Europa zu erwähnen. Der angepasste KSD-Vertrag wurde im Jahre 1999 unterzeichnet. Die berücksichtigte die neue geopolitische Realität, die das Verschwinden des Warschauer-Vertrags. Seitdem sind 7 Jahre vergangen und nur 4 Staaten, einschließlich Russlands, haben diesen Vertrag unterzeichnet. Einschließlich der Russischen Föderation. Die NATO-Staaten haben offen erklärt, dass sie diesen Vertrag nicht ratifiziert werden, einschließlich die Bestimmungen der Flankenbegrenzungen. Also das heißt, dass bestimmte Kontingente an den Flanken untergebracht, stationiert werden können, bis Russland ihre Stützpunkte aus Georgien und Moldawien abzieht. Aus Georgien werden unsere Truppen abgezogen, und das wissen alle. In Moldau hält sich eine Gruppierung von 1500 Soldaten auf, aber sie haben friedensstiftende Funktionen und bewachen die Munitionslager, die noch aus den sowjetischen Zeiten verblieben sind. Und darüber sprechen wir später mit Herrn Solana. Er kennt unsere Position und wir sind bereit, an diesem Problem weiterzuarbeiten. Aber was geschieht zur gleichen Zeit? Zur gleichen Zeit werden in Bulgarien und Rumänien die sogenannten leichten amerikanischen Vorderen Stützpunkte mit Mannschaftsstärke von bis 5000 Mann bei jedem Stützpunkt. Das heißt, dass die NATO ihre Vorauskräfte an uns Grenzen führt. Und wir halten diesen Vertrag strikt ein und reagieren über solche Handlungen überhaupt nicht. Ich glaube, dass der Prozess der NATO-Erweiterung überhaupt keinen Bezug auf die Modernisierung der Allianz hat und auf die Sicherheit in Europa. Das ist im Gegenzug ein provozierender Faktor, das gegenseitig das Vertrauen senkt. Und wir sind berechtigt, offen zu fragen, gegen wen es diese Erweiterung gerichtet. Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die uns unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer-Vertrags gegeben haben. Wo sind diese Zusicherungen jetzt? Keine erinnern sich daran, aber ich darf Sie daran zu erinnern, was damals gesagt wurde. Ich möchte ein Zitat aus der Ansprache des damaligen NATO-Generalsekretärs Manfred Wörner anfüllen, vom 17. Mai 90. Er hat damals gesagt, allein die Tatsache, dass wir bereit sind, NATO-Truppen nicht östlich der Bundesrepublik Deutschland zu stationieren, ist an sich eine feste Sicherheitsgarantie für die Sowjetunion. Wo sind diese Garantien jetzt? Die Steine und die Betonblocks aus der Berliner Mauer sind längst Souvenirs geworden. Aber man darf nicht vergessen, dass der Fall der Mauer ist auch unter anderem dadurch möglich geworden ist, dass unser Volk historische Entscheidungen getroffen hat. Entscheidungen zugunsten der Demokratie, der Freiheit, Offenheit und aufrichtige Partnerschaft mit allen Mitgliedern der großen europäischen Familie. Jetzt will man uns aufzwingen, neue Trennlinien und neue Mauern, vielleicht virtuell, aber die spalten unseren Kontinent, sie zerschneiden unseren Kontinent wieder. Wird man wieder lange Jahrzehnte brauchen, wird man wieder Generationen von Politikern brauchen, um diese neue Mauer abzubauen? Sehr geehrte Damen und Herren, wir treten eindeutig ein für die Stärkung des Nichtverbreitungsregimes. Die bestehende völkerrechtliche Grundlage ermöglicht es, Technologien zu erschaffen, wo nukleare Brennstoffe produziert werden, nur für friedliche Zwecke. Und viele Länder, und das mit Recht, wollen eigentlich eigene nukleare Energiewirtschaft schaffen, als Grundlage Energiesicherheit und Unabhängigkeit. Aber wir verstehen sehr wohl, dass auch diese Technologien umgewandt werden können, sondern dass man dadurch waffenfähiges Material bekommt. Das führt zu ernsthaften transnationalen Spannungen. Ein eindeutiges Beispiel Situation mit iranischen Nuklearprogramm. Wenn die internationale Gemeinschaft keine vernünftige Lösung für diesen Interessenkonflikt findet, dann wird die Welt weiterhin mit solchen destabilisierenden Krisen erschüttert. Denn es gibt sehr viele schwere Länder, viel mehr, nicht nur der Iran allein. Und wir wissen das. Und werden stets mit der Gefahr der Proliferation konfrontiert. Im vorigen Jahr hat Russland die Initiative der multinationalen Zentren zur Urananreicherung unterbreitet. Wir sind bereit dafür, dass solche Zentren nicht nur in Russland, sondern auch in anderen Ländern errichtet werden, die legitim Kernkraft friedlich nutzen. Die Staaten, die Atomenergie entwickeln möchten, können garantiert die Brennstoffe durch die unmittelbare Beteiligung an Arbeit dieser Zentren natürlich unter strenger Kontrolle der IAEA bekommen. Russische Vorschläge stimmen auch mit den letzten Initiativen des amerikanischen Präsidenten George Bush überein. Ich glaube, dass Russland und die Vereinigten Staaten objektiv und gleichermaßen daran interessiert sind, die Regime der Nichtverbreitung und der Massenvernichtungsmachung deren Träger zu verstärken. Gerade unsere Länder, die größte Kernwaffen-Raketenpotenzial besitzen, müssen auch bei der Ausarbeitung der neuen, härteren Regeln der Nichtverbreitung in Führung gehen. Russland ist bereit zu solchen Kooperationen mit unseren amerikanischen Freunden. Im Allgemeinen soll es darum gehen, dass man ein gesamtes System der politischen Hebel und wirtschaftlichen Anreize schafft. Wobei die Staaten nicht interessiert sind, eigene Kapazitäten für Nuklearbrennstoffzyklen entwickeln, sondern einfach eigene Kernenergiewirtschaft schaffen und dadurch Energiepotenzial stärken. Darauf gehe ich auf die internationale Standard-Energiebereich ein. Frau Bundeskanzlerin hat das auch angesprochen. Im Energiebereich orientiert sich Russland auf schaffende für alle einheitliche marktwirtschaftliche Prinzipien und transparente Bedingungen. Natürlich muss der Preis für Energieträger durch den Markt bestimmt werden und kein Gegenstand der politischen Spekulationen, wirtschaftlichen Druck oder Erpressung sein. Wir sind offen für die Zusammenarbeit. Die ausländischen Firmen sind an den größten Energievorhaben beteiligt. Nach unterschiedlichen Angaben werden bis zu 26% des gesamten in Russland geförderten Öl, bis 26% von allem Öl, was in Russland gefördert wird, wird von ausländischem Kapital gefördert. Versuchen wir vielleicht ein Beispiel eines derart breit gefächerten Einsatz des russischen Unternehmertums in Schlüsselindustrien der westlichen Staaten. Gibt es nicht. Solche Beispiele gibt es nicht. Ich darf Sie auch an das Verhältnis erinnern zwischen Investitionen, die nach Russland investiert werden und aus Russland investiert werden. Das Verhältnis liegt circa bei 15 zu 1. Das ist der anschauliche Beispiel der Offenheit und Stabilität der russischen Wirtschaft. Die wirtschaftliche Sicherheit ist ein Bereich, wo alle einheitliche Prinzipien befolgen müssen. Wir sind dazu bereit, redlich zu konkurrieren. Und dafür bekommt die russische Wirtschaft immer mehr Möglichkeiten. Solche Dynamik wird auch objektiv von den Experten und unseren ausländischen Partnern bewertet. Vor kurzem wurde die OSZE-Rating Russlands angehoben, aus der vierten und in die dritte Gruppe angehoben. Und dafür möchte ich gerne diesen Anlass nutzen und unseren deutschen Kollegen dafür herzlich danken, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Weiter, wie Sie wissen, hat das Prozess des WTO-Beitritts Russland das Finalstadium erreicht. Nach langen, schweren Verhandlungen haben wir nicht über gleiche Möglichkeiten, es wurde über die gleichen Möglichkeiten, aber nur in Bezug auf unseren Markt gesprochen. Noch ein weiteres wichtiges Thema, das globale Sicherheit direkt Projekt beeinflusst. Man spricht über Armutsbekämpfung. Was geschieht hier? Einerseits wird für Hilfsprogramme für die Armutsbekämpfung und Länder finanzielle Mittel, beträchtliche Mittel zugeteilt, aber um ehrlich zu sein, wir wissen, dass sehr viele verwaltet werden diese Mittel durch die Firmen aus den Geberländern. Zugleich bleiben Industriestaaten die Zuschüsse in Landwirtschaft, es wird der Zugang für die anderen Staaten für Hochtechnologien eingeschränkt. Also lassen wir das beim Namen nehmen. Einerseits verteilt man mit einer Hand Almosen, aber andererseits wird die wirtschaftliche Rückständigkeit konserviert und dadurch nur Gewinne gemacht. Natürlich führt das zu sozialen Spannungen in solchen depressiven Regionen, das führt zu wachsendem Terrorismus, Extremismus. Und wenn das alles geschieht, zum Beispiel im Nahen Osten, unter Bedingungen der empfindlichen Wahrnehmung der äußeren Welt als einer ungerechten Welt, dann haben wir das Risiko für eine globale Stabilität im Allgemeinen. Natürlich müssen die führenden Länder dieser Welt dieser Gefahr bewusst sein. Und natürlich muss man daher eine demokratischere, eine gerechtere System der wirtschaftlichen Beziehungen in der Welt schaffen, das alle gleichen Chancen für die Entwicklung einräumt. Natürlich kann man bei dieser Konferenz nicht die Tätigkeit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa umgehen. Diese Organisation wurde erschaffen, damit man alle Aspekte der Sicherheit betrachtet. Militärisch, politisch, wirtschaftlich, humanitär und zwar in der gegenseitigen Abhängigkeit. Was haben wir heute in der Praxis? Dieses Gleichgewicht, diese Balance ist gestört. Man versucht, die OSZE in ein vulgäres Instrument der Sicherstellung der außenpolitischen Interessen einer Gruppe der Staaten zu verwandeln und dadurch hat man auch ein entsprechendes bürokratisches Apparat in der OSZE geschaffen, das überhaupt keinen Bezug auf die Gründerstaaten hat. Man hat entsprechende Verfahrensregeln erarbeitet und auch das Schema der Nutzung der sogenannten NGOs, die formell unabhängig sind, aber im Grunde genommen unter Kontrolle und zielgerichtet finanziert sind. Man muss dazu beitragen, dass im humanitären Bereich die OSZE bei der Unterstützung der internationalen Normen im Bereich Menschenrechte leisten muss. Aber das bedeutet keine direkte Einmischung. Das bedeutet nicht, dass man den Staaten sagt, wie sie leben und sich entwickeln sollen. Natürlich, das führt nicht dazu, dass dadurch wirklich demokratische Staaten entstehen. Das macht diese Staaten nur abhängig und als Folge instabil, politisch und wirtschaftlich. Wir rechnen damit, dass die OSZE ihre unmittelbaren Aufgaben befolgen wird und die Beziehungen mit souveränen Staaten auf der Grundlage der Achtung, des Vertrauens und der Transparenz aufbauen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Schluss möchte ich Folgendes hervorheben. Wir hören sehr oft in der letzten Zeit, und ich persönlich höre das sehr oft in der letzten Zeit, dass Russland aufgerufen wird, seitens unserer Partner, auch seitens unserer Partner in Europa, dass Russland eine aktivere Rolle in internationalen Anliegen spielt. In diesem Zusammenhang gestatte mir eine folgende Remarke. Man muss kaum dazu auffordern, man muss kaum uns dazu anreizen. Russland ist ein Land mit einer Geschichte, die mehr als 1000 Jahre alt ist. Und immer wieder hat Russland das Privileg, eine unabhängige Außenpolitik auszuführen. Wir wollen bei dieser Tradition auch heute bleiben. Zugleich sehen wir, wie die Welt sich verändern kann. Wir schätzen unsere Möglichkeiten und das Potenzial realistisch ein. Und sicherlich möchten wir mit verantwortungsvollen und auch mit selbstständigen Partnern zu tun haben, mit denen wir gemeinsam an dem Aufbau einer gerechten und demokratischen Welt arbeiten können, indem wir Sicherheit und Prosperität nicht nur für die Auserwählten, sondern für alle aufbauen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Präsident, herzlichen Dank für Ihre, glaube ich, sehr wichtige Rede, die auch einige neue Themen angesprochen hat, wie die Frage einer globalen Architektur, aber auch die Frage, die in den letzten Jahren nicht mehr so im Vordergrund stand, das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle, wie die Fragen des Verhältnisses zwischen der Atlantischen Allianz und Russland und der wirtschaftlich-technologischen Zusammenarbeit. Ich glaube, dass das für alle Teilnehmer hier sehr wichtig war, Sie zu erleben und Sie zu hören. Ich habe eine Reihe von Fragen, aber Herr Präsident ist bereit, Fragen entgegenzunehmen. Wir werden das wieder so machen wie bei der Bundeskanzlerin. Ja, einige Fragen. Ich habe als erstes Herrn Meckel, Bundestagsabgeordnete der SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte mich bedanken für Ihre Rede und möchte betonen, dass ich glaube, dass im Deutschen Bundestag und weit darüber hinaus wir überzeugt sind, wie wichtig Russland als Partner Europas und auch Deutschlands anzusehen ist und die wichtige Rolle, die auch mit Ihrem Namen da verbunden ist. Die Kanzlerin hat dies in Ihrer Rede ja deutlich gemacht. Ich möchte aber auf zwei Punkte zurückkommen in Ihrer Rede und auch aus den Erfahrungen, die ich ansprechen möchte. Es ist einmal Ihre Bewertung der NATO. Sie sprachen von der NATO-Erweiterung als einer Perspektive, die Sie für eher gefährlich halten und die für nicht in Russlands Interesse ist. Ich wollte Sie fragen, ob Sie anerkennen würden, dass die Erweiterung ja faktisch keine Erweiterung ist, die von der NATO ausgeht, sondern von demokratischen Staaten, die diesen Weg selber gehen wollen. Das heißt Akte der Selbstbestimmung, und dass die NATO selber sich sogar eher schwer tut, entsprechende Staaten aufzunehmen, jedenfalls die weniger bereit ist als die Staaten, die es selber wollen. Würden Sie anerkennen, dass im Endeffekt Russland im Westen, vom Westen her, sehr viel sicherer durch die Erweiterung der NATO geworden ist, denn da, genau das ist meine These. Ich möchte Sie einfach fragen, warum haben Sie Angst vor Demokratie? Denn ich bin überzeugt, nur demokratische Staaten können Mitglied der NATO werden, und genau das stabilisiert ihre Nachbarschaft. Die Frage richtet sich natürlich auch an die Entwicklung im Inneren, an die Entwicklung der Medien. Wir sind sehr besorgt. Der Mord an Anna Politkovskaya ist ja nur ein Symbol dafür. Es traf viele Journalisten, und viele Journalisten leben in Angst. Wir denken an die Entwicklung eines NGO-Gesetzes, an die innere Entwicklung in Russland. Und dies macht Sorge, weil die Frage der Multipolarität, von der Sie international sprachen, im Grunde ja ein wesentliches Prinzip der Demokratie ist, das aber auch für Russland selber auch gelten müsste. Vielen Dank.
Dankeschön. Das nächste Wort hat Senator Isaacson.
President Putin, thank you very much for your
time. Herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier sind. Und ich danke auch für das, was Sie gesagt haben, Überführung und Nichtweitergabe. Ganz besonders am Ende des Kalten Kriegs haben wir die Dislozierung von Nuklearwaffen gesehen, aber auch den Terrorismus wachsen. Glauben Sie, dass die Nuklearmaterialien, die gelagert sind, ausreichend geschützt sind, dass sie nicht in die Hände der Terroristen gelangen können, sowohl was die Sicherheit wie auch die Weiterverarbeitung zu friedlichen Zwecken gilt.
Thank you, Senator.
Vielen Dank, Herr Senator. Es ist immer schön, einen Senator zu veranlassen, Fragen zu stellen. Sie halten sich da eher zurück, und Sie sind vor allen Dingen immer kurz in Ihren Ausführungen.
Des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages.
Herr Präsident, ich möchte mich auch für Ihre Rede bedanken und die Frage aufgreifen, die vorhin an unsere Bundeskanzlerin gestellt worden ist, nämlich, wie geht es jetzt im Kosovo und mit Serbien weiter? Wie bewerten Sie die Vorschläge des UN-Vermittlers Ahtisaari? Sind sie objektiv akzeptierbar für beide Seiten? Und welchen Einfluss wird Russland nehmen, damit wir bei der Problemlösung weiterkommen?
Dankeschön, Herr Bolenz. Herr Cornelius, bitte. Außenpolitischer Redakteur.
Können Sie bitte die eigene Erfahrung ihres Militärs in Tschetschenien kommentieren im Lichte dessen, was sie über übermäßigen Militäreinsatz sagten. Und eine zweite Frage, Ihre Bemerkungen zu dem Energiethema waren doch recht knapp gehalten auf die Marktrolle, die Energie in ihrem Licht spielen sollte oder die der Markt Energiepolitik regeln sollte. Die Europäische Union ist interessiert in ihrem zu verhandelnden Partnerschaftsabkommen, dass gewisse Prinzipien in der Energie in der Energiepolitik festgeschrieben sind. Sie bereit, Prinzipien über die Sicherheit, die Liefersicherheit von Energie aus Russland in dieses Abkommen mit aufzunehmen.
Danke, Herr Cornelius. Next is Congresswoman Harman, please.
Kongressabgeordnete Harman, bitte.
Thank you.
Vielen Dank.
Mr. President,
Herr Präsident, Sie haben einige eindeutige und freie Bemerkungen uns vorgestellt und ich hoffe, dass Sie es gestatten, dass die Frage genauso frei gestellt wird. In den 90er Jahren haben russische Experten aktiv dem Iran geholfen, eine Raketenfähigkeit aufzubauen. Der Iran hat jetzt hochentwickelte Mittel- und Langstreckenraketen, die Israel in Minuten erreichen können, die auch Russland treffen könnten und Teile Europas nach einer etwas längeren Zeit. Iran arbeitet auch daran, nukleare Gefechtsköpfe auf diese Waffen zu setzen. Ihr Land hat sich bemüht, mit dem Iran darüber zu sprechen und hat auch die Resolution des UN-Sicherheitsrates unterstützt beim Versuch, den Iran davon abzuhalten. Der Iran macht aber weiter mit seinen nuklearen Bemühungen. Meine Frage an Sie, welche Bemühungen wird Russland unternehmen, jetzt durch die UN, aber auch unabhängig davon, um diese sehr, sehr gefährliche Entwicklung im Iran einzudämmen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich kann keine weiteren Fragen mehr zulassen, weil wir ausreichend viele Fragen hatten. Die nächste Frage jetzt, Herr Joffe, bitte. Herausgeber der Zeit.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich hoffe nur, dass irgendwann keine Historiker sagen, dass an diesem 43. Konferenz der Zweite Kalte Krieg erklärt worden ist. Ich bin sicher, es ist nicht geschehen, aber es könnte vielleicht so sein. Eine konkrete Frage. Sie haben davon gesprochen, dass man sowohl Druck auf Iran ausüben müsste, als auch positive Anreize. Jetzt ist meine Frage, ist es nicht richtig, dass Russland wirklich scharfen Druck verhindert, in der Form von Sanktionen? Und zweitens, mit der Lieferung hoch sophisticated Waffen an Iran, den Iran sozusagen nicht geradezu ermuntert, dem Druck der Welt nachzugeben, zumal diese Waffen auch irgendwie komischerweise im Libanon und auch im Gazastreifen landen. Ist das, wie würden Sie das beurteilen?
Danke, Herr Joffe. Nächste ist Senator Kyle, please.
Senator Kyle, bitte.
Thank you, Mr. President.
Vielen Dank, Herr Präsident. Auch ich danke, dass Sie so freimütig gesprochen haben. Hoffen, dass Sie das gleich gestatten. Zuerst zur Rüstungskontrolle. Sie haben gefragt, wer braucht ein neues Wettrüsten. Nun, ich möchte darauf hinweisen, dass die USA kein neues strategisches Rakete mehr seit Jahrzehnten entwickelt haben. Gestern habe ich gehört über die neue Doppel-M-Raketen. 40 davon werden in Silos gebracht oder auf mobile Abschussrampen. Sie haben die USA gerade kritisiert für unilaterale Militäraktionen und haben gesagt zweimal, glaube ich, dass militärische Aktionen legitim sein kann, wenn sie von den UN gebilligt wird. Der einzige Platz, wo wir heute kämpfen, ist der Irak und Afghanistan, beides mit US-Sanktionen. Kosovo hat es nicht, aber die Mehrzahl der Meinung unterstützt die Friedensmaßnahmen doch sehr wohl. Sagen Sie heute, und das ist meine Frage, dass unbeschadet wie Russland die Bedrohung der nationalen Interessen betrachtet, dass keine militärische Aktion ergreifen wird ohne die Billigung der Vereinten Nationen?
Thank you. I will take
Danke.
Just, I'm sorry,
es tut mir just leid, ich kann nur noch eine weitere Frage zulassen.
Dick, sorry.
Und leider werden Sie es nicht sein.
Kenneth Ross.
Kenneth Ross, bitte.
Herr Präsident,
Kenneth Rosser von der Human Rights Watch. Wir haben sehr eloquent über die Gefahren einer unipolaren Welt gesprochen, aber Sie haben nur einen Souverän, der die Entscheidung fällt, ohne die Unterstützung. Man macht dann falsche Entscheidungen und häufig verletzt man dadurch den Souverän. Meine Frage richtet sich an Russland und wir sehen eine zunehmend unipolare Regierung in Russland, wo verschiedene Einflusszentren gezwungen werden, sich anzuschließen, die Duma, die Medien, die Presse, die Geschäftswelt und auch jetzt die Nichtregierungsorganisation. Ist eine unipolare Regierung dieser Art ein zuverlässiger Partner, was die Wirtschaft, die Energie und die Sicherheit anlangt?
Thank you, Mr. Ross.
Vielen Dank, Herr Ross. Meine Damen und Herren, wir werden eine weitere Möglichkeit am Sonntagmorgen haben, mit Sergei Ivanov im größeren Detail einige Ihrer Fragen aufzugreifen. Ich möchte jetzt Sie, Herr Präsident, bitten.
Meine Bitte ist, dass Sie jetzt abschließend antworten. Ich weiß, es sind sehr umfassende, sehr wichtige Fragen und ich freue mich, dass Sie sich diese Fragen stellen.
Vor wenigen Minuten, Sie sehen es jetzt gerade hier auch im Bild, ist der iranische Vertreter Larijani hier angekommen, aber jetzt hören wir nochmal zu, was Wladimir Putin sagt.
Schade, dass wir wenig Zeit haben. Ich würde gerne mit allen von Ihnen, mit jedem von Ihnen eine gesonderte Diskussion führen. Das mag ich sehr. Ich fange damit an, mit der letzten Frage. Also die Unipolarität der Führung in Russland. In der russischen Führung sind heute die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die Partei Einiges Russland, die Liberal-Demokratische Partei, die auch andere politische Fraktionen sind da repräsentiert, die nach den grundlegenden Bestimmungen prinzipiell voneinander unterscheiden. Wenn Sie das nicht wissen, wenn Ihnen das nicht bekannt ist, dann sprechen Sie vielleicht mit der Führung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation und dann zum Beispiel mit der Führung unserer Liberaldemokraten Medvedevski. Und Sie werden ab sofort einen Unterschied merken. Wenn Sie jetzt den Unterschied nicht gemerkt haben, dann müssen Sie mit denen einfach sprechen. Das ist kein Problem, kommen Sie nach Moskau und sprechen Sie mit den beiden. Was wirklich das tut und wer wichtig ist. Wir möchten ein reiches politisches System haben, dass wir mehr Parteiensystem haben, wo wir verantwortungsvolle Politiker haben, die auch verantwortungsvoll handeln können und die Entwicklung des Landes prognostizieren können und die verantwortungsvoll nicht nur während der Wahlen handeln können, sondern auch langfristig verantwortungsvoll handeln. Das werden wir anstreben. Aber natürlich wird das ein Mehrparteiensystem sein. Alle unsere Handlungen im Lande, im Inneren, was zum Beispiel die Veränderung der Wahl in die russische Staatsdumme, das Parlament Russland, sind darauf ausgerichtet, dass man ein Mehrparteiensystem im Lande stärkt. Jetzt, ob wir imstande sind, unsere Regierung imstande ist, verantwortungsvoll zu handeln bei den Energielieferungen, ja, natürlich, wir sind imstande, verantwortungsvoll zu handeln. Alles, was wir getan haben und alles, was wir jetzt tun, ist darauf ausgerichtet, dass wir nur ein einziges Ziel erreichen, dass wir unsere Beziehungen mit den Verbrauchern und mit den Transitstaaten für unsere coolen Wasserstoffe auf eine marktwirtschaftliche, auf eine transparente Basis zu stellen und das langfristig zu sichern, auf der Basis der langfristigen Verträge. Ich werde Sie daran erinnern und ich habe gerade meinen Kollegen von mir sitzen, der Präsident der Ukraine, der weiß das sehr wohl, wie ich genau. Vor dem vorigen Jahr, als wir bei einer sehr schwierigen Diskussion gemeinsam ein Beschluss gefasst haben, waren die Lieferungen unserer Energieträger, vor allem unseres Gases nach Europa. Im Laufe von 15 Jahren waren diese Lieferungen davon abhängig, ob Russland und die Ukraine sich darüber verständigen werden, was die Bedingungen der Lieferungen und die Preise der Lieferungen nach Ukraine selbst betrifft. Also es war so, wenn wir uns einig waren, dann wären die europäischen Verbraucher ohne Gas geblieben. Sind Sie mit so einer Situation zufrieden? Ich glaube nicht. Und ich denke, dass trotz aller Skandale und ähnlichem Schutz der Interessen, der Gegensätze unterschiedlicher Meinungen, wir haben es geschafft, mit dem Präsidenten Juschenko diese Einigung zu erzielen. Ich glaube, der hat sich sehr verantwortungsvoll verhalten und sehr marktwirtschaftlich. Wir haben jetzt besondere Verträge für mit der Gegnungsdauer von 5 Jahren getrennt für die Ukraine und getrennt für die Lieferungen nach Europa. Ich glaube, man muss uns dafür danken und auch die Ukraine und dafür danken. Und ich möchte Ihnen auch für diese Frage danken. Also, ja, ich wollte auch direkt auf Ihre Frage antworten, aber unsere Einschätzung der NATO-Osterweiterung. Ich habe bereits gesprochen von den Garantien, die uns gegeben wurden und die heute nicht eingehalten werden. Ist das normal? Ist das normal in internationalen Angelegenheiten? Aber egal. Was die Demokratie angeht und die Erweiterung der Allianz. Die NATO ist keine universelle Organisation im Unterschied zur UNO. Das ist vor allem ein militärisch-politischer Block. Militärisch-politisch. Und natürlich ist die Gewährleistung eigener Sicherheit. Natürlich, das ist eine Prärogative eines jeden souveränen Staates. Das bezweifeln wir nicht. Also wir haben nichts dagegen. Aber warum muss man gerade die militärische Infrastruktur an unsere Grenzen heranrücken lassen? Kann man um diese Frage beantworten? Ist ja die Vorverlegung der militärischen Infrastruktur irgendwie verbunden mit der Überwindung der heutigen globalen Gefahren? Ja, zum Beispiel, wenn wir von der schwersten und schlimmsten Gefahr sprechen, für uns, für die Vereinigten Staaten, für Europa, was ist denn für eine Gefahr ist das? Das ist der Terrorismus. Braucht man Russland bei der Bekämpfung des Terrorismus? Natürlich. Braucht man Indien bei der Bekämpfung des Terrorismus? Natürlich. Aber wir sind keine NATO-Mitglieder. Und viele andere Staaten sind keine NATO-Mitglieder. Aber wir können effizient an diesem Problem arbeiten, und wenn wir unsere Kräfte vereinigen. Ja, und deswegen glaube ich, dass eben das Heranrücken der militärischen Infrastruktur an unsere Grenzen und die demokratische Wahl einzelner Staaten, ich glaube, das ist eigentlich etwas, was nicht miteinander verbunden ist, weder direkt noch indirekt. Und ich würde Sie bitten, diesen Begriff nicht miteinander zu verwechseln. Ja, wissen Sie, ich habe so eine Handschrift, dass ich selber nicht verstehe, was ich aufgeschrieben habe. Ja, okay. Ja, ich werde jetzt darauf antworten, was lesbar ist. Also wenn ich etwas verpasse, dann bitte ich mir das nicht übel zu nehmen.
Also
Kosovo, Serbien. Ich glaube, als was in Kosovo und Serbien geschehen wird, das können nur die Kosovo-Albaner und die Serben entscheiden. Also man muss nicht Herrn Gott spielen und für alle anderen Völker alle ihre Probleme lösen. Wir können nur Bedingungen schaffen und den Völkern helfen, ihre Probleme zu klären. Aber wir können etwas garantieren, wir können Bedingungen schaffen. Aber wir dürfen das nicht aufzwingen. Ansonsten werden wir die Situation in die Sackgasse führen. Wenn jemand von den Teilnehmern dieses sehr komplizierten Prozesses zwischen diesen beiden Völkern sich als beleidigt, als demütigt fühlen wird, das wird dann über Jahrhunderte dauern und dann führen wir das Problem in die Sackgasse. Worin besteht unsere Position? Unsere Position besteht darin, dass wir gerade uns an dieses Prinzip halten werden, und wenn wir sehen werden, dass eine der Parteien offensichtlich nicht damit zufrieden ist, also welche Lösungswege man vorschlägt, dann werden wir diese Lösungswege nicht unterstützen können. Ich habe nicht ganz verstanden, was Sie gemeint haben über die Erfahrung unserer Militärs in Tschetschenien. Ja, die Erfahrung ist ja groß, aber recht unangenehm. Wenn Sie die Situation im Allgemeinen in Tschetschenien interessiert, dann kann ich sagen, dass dort erst das Parlament gewählt wurde, der Präsident gewählt wurde, die Regierung im Amt ist, alle Regierungsbehörden sind gebildet worden, dazu sind herangezogen im Grunde genommen alle politischen Kräfte in Tschetschenien beteiligen sich an der Regierungsarbeit. Als Beispiel kann ich sagen, dass zum Beispiel eines der Parlamentsmitglieder, ein ehemaliger Verteidigungsminister der Maschadov-Regierung ist. Und wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, die den ehemaligen Kämpfern, den ehemaligen Freistellern es ermöglicht haben, zu einem normalen, sogar zu einem politischen Leben zurückzukehren. Also wir ziehen vor, dass wir dort mit den politischen und wirtschaftlichen Mitteln handeln, wobei die Gewährleistung der Sicherheit jetzt fast zu 100% in den Händen des tschetschenischen Volkes selbst liegen. Also Rechtsschutzbehörden haben sich dort gerade formiert und sie bestehen aus denjenigen, die in Tschetschenien sesshaft sind. Was Libanon anbelangt, habe ich nicht ganz verstanden, was Sie da meinen. Aber ja, als die Bestätigung dessen, ja, die Situation, die dort so entstanden ist, wie ich die gerade beschrieben habe, davon spricht auch die Absendung russischerseits unserer Militärbautkommandos nach Libanon, die dort die Brücken herstellen, die während des Konfliktes zerstört wurden, und diese Baueinheiten, die Pioniereinheiten, die wurden gerade von tschetschenischen Militäreinheiten beschützt worden. Wir gingen davon aus, dass unsere Soldaten in den Gebieten eingesetzt wurden, die von Muslimen besiedelt worden sind, und deswegen haben sie auch die Schutzeinheiten gewählt, die auch aus Moslems bestehen, und da haben wir keinen Fehler gemacht, also da wurden sie von der örtlichen Bevölkerung wärmstens begrüßt. Ja, jetzt zum Abkommen auf dem Gebiet im Energiebereich mit der Europäischen Union. Wir haben da schon vereinbart, dass wir nicht dagegen sind, dass wir die Grundsätze unserer Beziehungen mit der Europäischen Union im Energiebereich auf die vertragliche Basis stellen. Ja, mehr noch, im Grunde genommen sind die Prinzipien, die in der Charta sind, die sind akzeptabel. Aber die Charta selbst ist im Grunde genommen nicht gerade akzeptabel von uns, denn sie wird nicht nur von uns umgegangen, sondern auch von unseren europäischen Partnern. Zum Beispiel hat keiner von uns den Markt von spaltbaren Materialien eröffnet. Es gibt auch andere Momente, ich will ja nicht Ihre Aufmerksamkeit auf diese Momente lenken, aber im Grunde genommen gelten diese Beziehungen, diese Prinzipien der Charta bereits in unserer Zusammenarbeit mit den deutschen Firmen. Ich darf nur am Geschäft zwischen Gazprom und BAS erinnern. Das ist im Grunde genommen der Austausch von Aktiven, und wir sind bereit, ja auch weiter so auf diese Weise vorzugehen. Aber in jedem Fall müssen wir klar wissen, was wir leisten, was unsere Partner leisten. Da muss man ein unabhängiges Gutachten durchführen. Wir sind dazu bereit, auf diese Weise zusammenzuarbeiten. Gerade vor kurzem haben wir das Gleiche mit Eni, mit den italienischen Partnern gemacht. Wir haben nicht nur ein Abkommen über Lieferungen unterzeichnen bis 2035, sondern auch wurden dort auch aktiv ausgetauscht. Jetzt prüfen wir gerade, ob wir das gleiche in Zusammenarbeit mit unseren ukrainischen Partnern machen können. Der Prozess läuft schon. Ob man vielleicht diese Grundsätze in den eventuellen künftigen Basisdokument zwischen Russland und der EU einbringen muss. Ja, es gibt ja verschiedene Ansichten. Ich glaube, man soll das lieber nicht tun. Denn außer im Energiebereich gibt es in unseren Beziehungen mit der Europäischen Union viele andere Zusammenarbeitsbereiche. Agrarwirtschaft zum Beispiel, Hochtechnologien, Verkehr. Und das ist alles im Grunde genommen sehr interessant und dazugestellt. Wir können nicht alles sozusagen in diese Grundakte aufnehmen. Das soll ein Rahmendokument sein. Oder wollen Sie, dass wir das nur dort einbringen, was Sie brauchen und nicht, was wir brauchen? Ja, ich glaube, wir müssen ehrlich und auf der Grundlage gegenseitig davor gehen und auch Beschlüsse fassen, die gegenseitig akzeptabel sind. In den 90er Jahren hat Russland, haben Sie gesagt, Iran bei der Entwicklung der Raketentechnik unterstützt, haben Sie gesagt, glaube ich. Ja? Sie haben diese Frage gestellt. Ja, heute und Sie sagen, also heute wollen die Iraner diese Raketen mit nuklearen Sprengkopf ausrüsten, die Raketen, die Europa erreichen können. Was Russland zu diesem iranischen Nuklearproblem machen wird? Ich habe keine Informationen darüber, dass Russland Iran bei der Entwicklung der Raketentechnologien unterstützt hat. Also es waren andere Länder, die da aktiv waren. Auch die Technologien wurden über verschiedene Kanäle nach Iran eingeführt. Wir haben Dokumente, ich habe die übrigens direkt dem amerikanischen Präsidenten übergeben. Auch aus Europa wurden Technologien geliefert, auch aus den asiatischen Staaten. Also im Grunde genommen hat Russland gerade nichts damit zu tun. Da kann ich Ihnen versichern. Am wenigsten ist Russland da drin. Am wenigsten. Wenn Russland überhaupt etwas damit zu tun hat, dann... Ich habe damals in St. Petersburg gearbeitet, aber wir haben das nicht gemacht. Ich, ja, vielleicht auf der Ebene, ja, manche Unternehmen könnte so etwas geschehen. Also da hat man bei uns Fachkräfte ausgebildet an manchen Universitäten und auf Bitte und auf die Information unserer amerikanischen Kollegen, da haben wir ab sofort streng darauf reagiert. Wir haben das eingestellt. Aber wir hatten eigentlich keine Reaktion von unseren anderen Partnern, auch aus Europa bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder nicht. Sie müssen das ganz bestimmt wissen. Aus den Vereinigten Staaten werden gerade jetzt noch Militärgerät nach Iran geliefert. Nach wie vor werden aus dem Bestand von Pentagon die Ersatzteile für F-14 Flugzeuge geliefert, die dort im Einsatz sind. Ja, ich glaube sogar, wird das dagegen ermittelt in den Vereinigten Staaten, obwohl die Ermittlungen schon laufen. Diese Ersatzteile wurden dann erneut nach meiner Information, wenn diese Information nicht zutrifft, dann prüfen Sie die bitte. Diese Lieferungen wurden dann wieder an der Grenze gestoppt. Wissen Sie, es ist wirklich schwierig, diese Lieferungen zu stoppen. Man muss da gemeinsam vorgehen. Ob Iran Raketen haben, die Europa bedrohen? Nein, da haben sie einen Fehler gemacht. Das stimmt nicht. Hier ist Herr Gates anwesend, besser diese Informationen weiß als ich. Und unser Verteidigungsminister, jetzt hat der Iran Raketen mit drei Fighter 1600 bis 2000 Kilometer. Und ja, da müssen Sie jetzt selber berechnen, also wie weit es von der Grenze des Iran bis zu München ist. Iran hat keine solche Raketen. Sie sind gerade dabei, Raketen zu entwickeln mit der Reichweite von 2400 Kilometern. Aber das weiß man nicht, ob sie es schaffen. Aber um Raketen mit Reichweite mit 4 bis 5000 Kilometer zu entwickeln, da braucht man eine ganz andere Wirtschaft. Also deswegen bedroht bedroht Iran Europa nicht dadurch. Ob sie sich darauf vorbereiten, Nuklearsprengsel auf diese Raketen einzubauen, da haben wir keine solchen Informationen. Ja, Nordkorea hat so etwas getestet und Iran sagt ja, dass ihr Nuklearprogramm einen friedlichen Charakter hat. Aber ich stimme Ihnen zu, ich stimme vollkommen zu darin, dass die internationale Gemeinschaft wirklich beunruhigt ist, welchen Charakter und welche Qualität dieses Nuklearprogramme Irans haben. Und Herr El-Baradei hat gerade vor kurzem in 6 bis 7 Punkten diese Besorgnisse formuliert. Und hier bin ich vollkommen solidarisch mit Ihnen. Und ich verstehe überhaupt nicht, wieso die iranische Seite noch auf diese Besorgnisse nicht positiv und konstruktiv reagiert hat. Das verstehe ich genauso wie Sie nicht. Was wir tun werden? Ich glaube, wir müssen gemeinsam das angehen. Wir müssen Geduld haben. Wir müssen daran gemeinsam arbeiten. Ja, wir müssen einerseits Anreize schaffen, andererseits müssen wir es zeigen, dass die Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft viel besser ist als eine Konfrontation. Lieferung nach Iran. Wissen Sie, es wird viel mehr darüber gesprochen, als tatsächlich ist. Also, unsere militärisch-technische Zusammenarbeit mit dem Iran ist minimal. Also in der Größenordnung weiß ich nicht, also in der minimalen Größenordnung. Überhaupt liefern wir in den Nahen Osten viel weniger Rüstungen, viel weniger. Also um das vielfach weniger als zum Beispiel die Vereinigten Staaten. Wir haben zwar dort einige Luftabwehrsysteme geliefert, mit Mittelstreckensystemen, also für 30 bis 35 Kilometer Reichweite. Das stimmt. Wieso wir das gemacht haben, das kann ich erklären. Wir haben das gerade deswegen gemacht, damit der Iran sich nicht in die Ecke getrieben fühlt, damit der Iran nicht glaubt, dass er in der feindlichen Umgebung sich befindet. Damit er weiß, dass er auch Partner hat, den er Vertrauen hat. Und ich glaube, dass auch die iranische Seite, ich hoffe sehr, dass sie endlich das versteht und dass sie endlich auf uns hören wird. Unsere Rüstungen im Libanon und im Gazastreifen. Ich habe überhaupt nichts davon gehört, dass da im Gazastreifen unsere Waffen da sind. Naja, wenn sie von Kalaschnikow treffen, das ist das verbreiteteste Waffensystem in der Welt, aber ja, auch Deutschland hat einige Kalaschnikows in ihrem Bestand. Ja, nicht hundertprozentig sind die vernichtet worden. Im Libanon, ja. Man hat einige Kisten, also ich betone Kisten, ja, von unseren Panzerabwehrsystemen. Und ja, unsere israelischen Partner haben mich darüber unterrichtet. Wir haben eine penible Ermittlung durchgeführt von dem, was dort passiert ist. Und wir haben festgestellt, dass solche Systeme auf dem Territorium von Libanon verblieben sind, als die syrische Armee dieses Territorium verlassen hat. Wir haben dann entsprechend auf unsere syrischen Partner eingeredet und dann haben wir streng darauf hingewiesen, dass die künftige Zusammenarbeit dadurch bedingt sein wird, dass die Waffen in die Hände von niemandem gelanden, ansonsten nur in die Hände von denen, für die diese Waffen ursprünglich bestimmt ist. Wir haben auch Inspektionen bei Waffenlagern vereinbart und diese Inspektionen können zu jeder Zeit stattfinden, wenn wir entscheiden, dass das nötig ist. Sie haben gesagt, dass die Vereinigten Staaten keine strategischen Waffen entwickeln und Russland angeblich ja. Ob Russland Gewalt ohne Sanktionen anwenden wird. Russland entwickelt, ja, das ist eine sehr gute Frage zu strategischen Angriffswaffen. Ich danke Ihnen für diese Frage sehr. Das gibt mir die Möglichkeit, auf